Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, heute auch außerhalb des Kreises der exklusiven Podimo-Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir wieder ganz offen für alle hörbar.
Und vor allen Dingen,
ja. Und was ich ganz toll fand, wir haben ein Schreiben gekriegt aus Kalifornien, dass wir da auch sogar gehört werden.
Ja, das war wirklich was Besonderes.
Ja, finde ich auch. Mhm. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so außerhalb des Landes auch noch gehört werden.
Ja, hat uns sehr gefreut.
Ja, Tanja, wir haben heute, du sagtest schon, du hast eine etwas derbere Geschichte.
Ja.
Und ich habe eine eher sachliche Geschichte.
Okay.
Also vielleicht treffen wir den einen oder anderen Geschmack unserer Hörerinnen und Hörern. Und dann würde ich sagen, startest du mal mit deiner Geschichte heute.
Okay.
Weil letztes Mal hatte ich ja angefangen mit dem, ja, mit dem Jungen. Genau.
Ja, ich frage mal so, kennst du Albert Fish?
Nein.
Ich kannte den auch nicht. Dabei ist das so eine heftige Geschichte. Ich war selbst verwundert, dass ich da noch nie drüber gelesen hatte. Und zwar ist der Albert im Mai 1870 in Washington geboren und kam aus einer Familie, die schon eine Disposition für psychische Störungen hatte. Also seine Mutter hatte Halluzinationen, zwei seiner Onkel waren in der Psychiatrie, sein Bruder war, das nannte man, geistesschwach. Also in der gesamten Familie gab es sehr, sehr viele, die bestimmte psychische Störungen hatten. Er hat das für sich auch entdeckt, und zwar, als er noch ein Kind war, da war ein paar Jahre alt, da ist er nämlich ins Heim gekommen. Sein Vater, der war 73, als er auf die Welt gekommen ist, und ist dann kurz danach verstorben, und seine Mutter war total überfordert und hat ihn ins Heim abgegeben. Und in diesem Heim wurde er ganz heftig misshandelt. Also wirklich schwer körperlich misshandelt.
Von wem denn da?
Von den Heimmitarbeitern.
Okay, also nicht von den...
Nee, nicht in erster Linie von den anderen Kindern, sondern von den Heimmitarbeitern. Und da hat er gemerkt, dass ihn das total erregt hat. Also, dass er eine Freude empfunden hat in diesem Schmerz. Und da war sozusagen dieser Punkt, wo er gemerkt hat, da ist etwas anders als bei anderen. Er war dann später verheiratet, hatte 6 Kinder, aber war eigentlich schwul. Aber hat dazu nicht gestanden und hat das auch nicht ausgelebt.
Zu der Zeit war das auch,
genau,
glaube ich, noch ein bisschen.
Genau, muss man auch bedenken. Und was ich natürlich hier nochmal sagen möchte, man spricht von 10 bis 100 Morden. Man weiß es nicht genau. Und ich beschränke mich hier bei der ganzen Geschichte natürlich auf ein paar, in Anführungsstrichen, Highlights, also Dinge, die ich besonders interessant fand.
Mhm.
Wer da Interesse hat, es gibt natürlich viel im Internet noch über ihn zu lesen, wo das alles ein bisschen ausführlicher auch erzählt wird.
Wir sind ja dafür bekannt, dass wir unsere Geschichten gerafft erzählen.
Ja, nicht mehr ganz so kurz und knapp.
Ein bisschen länger ist es schon geworden,
genau.
Das stimmt, ja.
1924 hat er auf jeden Fall einen Mord begangen, den er später auch gestanden hat.
Wie alt war er da?
Da war er dann 54.
Okay.
Und dazu hat er viele Informationen gegeben, da komme ich aber später nochmal zu. Das war der Francis, der von ihm ermordet wurde. Der wurde erdrosselt mit Hosenträgern im Wald gefunden. Und ein paar Augenzeugen hatten berichtet, dass sie ihn vorher mit einem alten Mann gesehen hatten. Aber aufgrund dessen, dass der Junge so zugerichtet war, ging die Polizei eben davon aus, dass es sich um einen jungen, starken Mann gehandelt haben muss.
Mhm. Und gab es einen Grund, warum er den umgebracht hat?
Ja, ich komme da später nochmal zu. Denn sein Motiv zieht sich ja durch alle Morde. 1927 fand man Billy, der war zu dem Zeitpunkt 4, so ganz ängstlich auf einem Dach sitzend. Und er war vorher spielen gewesen mit seinem 3-jährigen Freund, der auch Billy hieß. Und der war verschwunden. Und alle haben ihn gefragt, wo ist denn Billy? Und darauf sagte er, den hat der schwarze Mann geholt.
Oh. Und wie ist der auf das Dach gekommen?
Da ist er drauf geklettert, weil er Angst gehabt hatte.
Ach so, Angst, okay, ja.
Da ist man in dem Moment davon ausgegangen, dass das so die Fantasiegestalt ist. Mhm. Wie sich später herausstellte, trug der Albert Fish eben häufig schwarze Kleidung und so. Und dadurch hatte der Billy ihn eben so beschrieben. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ging die Polizei davon aus, dass es eine Fantasie war von ihm. Mhm. Jetzt kommen wir zu dem Fall, der letztlich auch dazu geführt hat, dass er überführt wurde. Und zwar war das 1928. Da hatte der Edward Budd ein Stellengesuch aufgegeben in der Zeitung, dass er gerne auf einer Farm arbeiten möchte. Und daraufhin hat der Albert sich gemeldet, ist zum Elternhaus von dem Edward gefahren und hat eben ihm angeboten, auf seiner Farm, die natürlich nicht existiert hat, eben arbeiten zu können. Mhm. Und der Edward war total happy, hat noch seinen besten Freund Willy angeheuert. Und die Eltern waren auch sehr froh und waren total angetan von dem Albert, fanden ihn super sympathisch, haben den noch zum Essen eingeladen und zum Essen kam dann auch die 10-jährige Tochter, die Grace. Und der hat sich dann ja ihrer so angenommen, war dann quasi, ich sag mal so, der liebe Opa. Mhm. Und hat dann die Grace gefragt, ob sie nicht mit möchte zum Kindergeburtstag von seiner Nichte. Und die Mutter hatte eben durch die vorherige Situation schon Vertrauen gefasst und dann haben sie verabredet, dass er die Grace mitnimmt und abends eben zurückbringt und dann die Jungs abholt. Und wie du dir denken kannst,
kam sie nicht zurück.
Genau. Mhm. Was passiert ist, sage ich gleich.
Du machst es ja wieder spannend heute.
Ich versuch's wieder spannend zu machen. Die Polizei hat 6 Jahre lang keine Hinweise gehabt. Die sind absolut nicht weitergekommen. Ein Polizist war total engagiert und ich meine, damals gab es natürlich noch nicht so was wie Aktenzeichen XY. Der hat das dann nochmal an die Presse gegeben. 6 Jahre, wie gesagt, nach dem Verschwinden. 10 Tage später erhielt die Mutter von Grace einen Brief.
Die ganze Zeit auf das Kind wartet. Ne?
Ja, und da stand ziemlich genau eine Beschreibung dessen, was der Grace passiert ist. Und da warne ich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ich werde das jetzt zitieren aus dem Brief. Mhm. Ein Teil, also der Brief ist etwas länger. Dann zog ich sie aus. Wie sie trat, kratzte und biss. Ich habe sie erwürgt und dann in kleine Stücke geschnitten. So konnte ich sie mit zu mir nach Hause nehmen. Hab sie da gekocht und gegessen. Wie zart und weich ihr kleiner Hintern im Ofen wurde. Es dauerte 9 Tage, bis ich ihren ganzen Körper aufgegessen hatte.
Krass.
Also, und das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was er da in dem Brief eben geschrieben hat. Und
das hat die Mutter dann gelesen?
Das hat die Mutter alles gelesen, ja.
Oh Gott.
Und was ich noch total tragisch fand, das stellte sich dann später raus, als er bei der Polizei darüber geredet hat. Die waren mit dem Zug gefahren und er hatte die ganzen Werkzeuge, mit der er sie dann am Ende in einem verlassenen Haus eben bearbeitet hat, hatte er eben mitgenommen. Und als sie aus dem Zug ausgestiegen sind, er und die Grace, hatte er diese ganzen Werkzeuge im Zug vergessen. Und die Grace hat ihn daran erinnert noch und meinte, du hast deinen Beutel vergessen.
Oh Gott, ja, das ist wirklich...
Ist das nicht ja, makaber? Das ist so,
hat sich eigentlich ihr eigenes Grab geschaufelt, mehr oder weniger.
Genau, so und sagen. Er hat sie dann halt in ein verlassenes Haus mitgenommen und da ist dann eben unter anderem das passiert, was ich eben gerade vorgelesen habe. Und als er dann eben überführt wurde, hat er eben auch noch zu den anderen Morden Stellung genommen. Aber wie wurde er überhaupt überführt, ist ja noch gar nicht aufgeklärt. Und zwar hatte der besagte Polizist, der ja auch diese Anzeige aufgegeben hatte, sich diesen Briefumschlag genauer angeguckt. Und auf diesem Briefumschlag hatte er ein Emblem entdeckt. Und das war von einer Taxifahrerorganisation. Er hat dann dort mal nachgefragt, wer denn dieses Briefpapier benutzt hat. Also sprich, wer das Briefpapier geklaut hat.
Ja.
Und da hat dann einer das quasi gestanden und hat aber gesagt, ich habe das gar nicht mehr. Ich habe das in der Wohnung liegen lassen, wo ich zur Untermiete gewohnt habe. Und daraufhin ist der Polizist zu dieser Wohnung, hat mit der Vermieterin gesprochen und die hat ihm eben erzählt, dass bis vor kurzem der Albert Fish dort gewohnt hat. Und dass der auch nochmal irgendwann kommen wollte, weil der einen Brief abholen wollte, der dorthin geschickt wurde. Er hat nämlich von seinem Sohn einen Brief erwartet. Und somit
brauchen die sich ja nur auf die Lauer legen.
Genau. Ne? Ja. Und 1934, am 13.12., erhielt dieser Polizist auf einmal einen Anruf von der Vermieterin und sagte, er ist hier, ich habe ihm Kaffee angeboten, Sie können vorbeikommen.
Ja, eine Einladung.
Genau. Und dann war es tatsächlich so, dass sie ihn verhaften konnten und er dann auch nach der einen oder anderen Zeugenaussage, die es auch noch gab, insbesondere bei dem Billy, eben ganz geständig wurde.
Hat er denn nur Kinder umgebracht?
Er hat bevorzugt Kinder umgebracht. Er hat auch mindestens, das hat er gestanden, 100 Jungs vergewaltigt, von denen fast alle unter 6 waren. Oh. Und bei dem Edward, der ja schon um die 19, 20 war, den er ja ursprünglich eigentlich mit auf die Farm in Anführungsstrichen nehmen wollte, da hatte er gesagt, dem wollte er ursprünglich den Penis abschneiden und ihn verbluten lassen.
Oh.
Das war mit ihm sein Plan gewesen. Ja. Und an dem war er besonders interessiert, weil er eben leichte Beute in Anführungsstrichen war und eben ein Junge. Ne? Das war ja eher nach seinem Geschmack. Und zu dem Billy und zu dem Francis hatte er auch noch mal was erzählt. Und auch hier zitiere ich jetzt, was er höchstpersönlich gesagt hat.
Wird es wieder so schlimm?
Ja, es wird mindestens so schlimm. Wobei man das ja nicht vergleichen kann. Das ist auf jeden Fall auch sehr schlimm.
Nur, dass unsere Hörerinnen und Hörer
gewarnt sind, ja.
Genau, okay.
Ich habe ihn in der Mitte aufgeschlitzt, genau über dem Nabel, habe sein Hinterteil komplett rausgetrennt und die Beine etwa 5 cm darunter abgeschnitten. Habe ich auch alles in den Koffer getan, allerdings mit viel Papier umwickelt. Den Kopf, die Füße, die Arme, die Hände und die Waden habe ich zusammen mit den Steinen in die Säcke gepackt. Habe die Enden verstaut und die Säcke in einem der Schlammteiche versenkt, die man entlang der Straße nach North Beach überall findet. Zu Hause habe ich das Fleisch dann gegessen. Ich hatte das Bruststück, das ich am meisten mochte, seine Murmeln, seinen Pullermann und ein festes Hinterteil, um es im Ofen schön knusprig zu braten. Aus den Ohren, der Nase, Teilen des Gesichts und dem Bauch habe ich ein Ragout gemacht. Ich habe Zwiebeln, Karotten, Steckrüben, Sellerie, Salz und Pfeffer dazu getan. Es schmeckte gut. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ich will jetzt noch nicht noch mehr.
Ja, aber wir können uns das ja alles so denken, wie er so seine Opfer zubereitet hat, muss man ja eigentlich sagen.
Genau. Und wie gesagt, man weiß bis heute nicht, wie viele ihm tatsächlich zum Opfer gefallen sind. Was ich auch noch total heftig fand, er hat halt gesagt, dass er selber eben auch auf, das hatte ich ja schon erzählt, dass er am Anfang, als er misshandelt wurde, eben auch Erregung gespürt hat. Und somit hat ihm nicht nur, du hattest ja nach dem Motiv gefragt, ne? Also es hat ihm nicht nur Erregung gebracht, andere zu foltern oder zu essen, sondern eben auch sich selbst. Und er hatte dann vor Ort gesagt, dass er sich immer Nadeln ins Rektum gesteckt hat und irgendwann so tief, dass sie nicht mehr rausgekommen sind, dass er sie nicht mehr rausholen konnte.
Oh.
Und da haben natürlich alle gedacht, also jetzt spinnt er wirklich komplett.
Ja.
Und dann waren die 100% davon überzeugt, dass er lügt und haben ihn zum Röntgen geschickt. In den Röntgenaufnahmen konnte man 29 Nadeln finden.
So wie Sticknadel, genau. So stelle ich mir die schon vor, ja. So groß wie Sticknadel, ne?
Genau, und die stecken da halt alle drin. Und letztendlich wurde er schuldig gesprochen und nicht unzurechnungsfähig, was ich schon in Anführungsstrichen beeindruckend finde, weil das ja alles wirklich völlig krank ist.
Ja, klar.
So. Und am 16.01.1936 wurde er dann auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
Mhm.
Und als er dort saß, waren seine letzten Worte, das ist jetzt kein Zitat, das ist ungefähr wiedergegeben, ich freue mich drauf, das ist das Einzige, was ich noch nicht erlebt habe.
Boah, da hast du ja nochmal einen draufgesetzt am Schluss.
Ja.
Schon, sehr makaber die Geschichte, sag ich mal so. Und jetzt muss ich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Bogen mal spannen. Ich habe was ganz anderes, und zwar einen ziemlich bekannten Fall. Der sagt dir sicherlich noch was, weil der passierte in den 80er Jahren, und zwar der Fall Marianne Bachmeier.
Ja, der sagt mir was, auf sicherlich, jeden Fall. Ja. Der sagt wahrscheinlich fast jedem was.
Ja, aber wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die den Fall vielleicht nicht kennen oder jedenfalls nicht so kennen, wie ich ihn jetzt mal präsentieren möchte. Anna, wo bist du? Schaltest durch den Gassen von Lübeck. Marianne Bachmeier sucht nach ihrer Tochter. Vergebens. Es kommt nur Schweigen. Denn Anna ist bereits tot. Die 7-jährige Anna, das war so ein fröhliches Mädchen, kann man sagen. Hübsch, blonde, lange Haare. Sie wächst bei ihrer Mutter auf und die hatte in Lübeck so eine Szene-Kneipe. Das Tipasa hieß das.
Wie?
Tipasa.
Ah.
An diesem verhängnisvollen 5. Mai 1980 ist sie nicht zur Schule gegangen. Sie hatte sich mit ihrer Mutter gestritten und wollte zu einer gleichaltrigen Freundin gehen. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es ist ja eigentlich Schulzeit.
Mhm.
Und deswegen sind die Aussagen da auch etwas unterschiedlich. Eine Seite sagt, sie wollte spielen gehen und die andere Seite sagt, sie wollte zu ihrer Freundin gehen. Auf jeden Fall hat sie das Elternhaus verlassen, mhm, alleine, morgens. Und auf der Straße, und
nach
da ist,
diesem Streit, ne?
Wie bitte?
Nach diesem Streit.
Genau.
Oh, das ist auch.
Und dann ist sie auf die Straße gegangen und da ist sie den 35-jährigen Klaus Grabowski in die Hände gelaufen. Und dieser Grabowski war im Vorwege wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern schon bereits vorbestraft. Und in seiner Haft hat er sich 1976 freiwillig kastrieren lassen. Und später hat er sich einer Hormonbehandlung unterzogen. Die war genehmigt vom Gericht gewesen. Und die sollte seinen Sexualtrieb wiederherstellen.
Ach so, der durch die Kastration eben unterdrückt wurde.
Genau, sollte wiederherspielen. Und ich greife schon mal vor. Und später erstattete auch Marianne und ihr leiblicher Vater erfolglos Strafanzeige gegen den Urologen, der die Hormonbehandlung an Grabowski durchführte. Und somit nach ihrer Meinung, mhm, und eigentlich auch durch meiner Meinung, wenn ich die jetzt hier auch mal äußern darf, die Gefährlichkeit wiederherstellte, mhm, im Prinzip. Annas Mutter hatte, ja, die hatte so ein super ungutes Gefühl, als sie halt das Kind suchte, was verschwunden war.
Aber wann hat sie die denn angefangen zu suchen? Also die ist ja morgens aus dem Haus und dann
wusste am sie Nachmittag.
Ja, okay. Wo sie dachte, jetzt müsste sie von der Schule, genau, kommen. Ne?
Sie sagte auch später aus, dass eine Mutter es fühlt, wenn ihr eigenes Kind etwas zugestoßen ist. Ne? Oder und deswegen ist sie auch zur Polizei gegangen und hat dort Anna als vermisst gemeldet. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt bereits schnürt Grabowski Anna eng zusammen und verlagert ihre Leiche in einen Karton. Er hat sie also von der Straße mit in seine Wohnung gelockt, sie dort gefesselt, aber sie nicht sexuell misshandelt. Und das hat er immer wieder danach behauptet, mhm, muss ich ja so sagen, aber es konnte auch nie festgestellt werden, ob sie misshandelt wurde oder nicht.
Aha.
Sexuell. Zur selben Zeit machen sich Polizisten auf der Suche nach dem 7-jährigen Kind. Immer wieder dabei Rufe der Mutter nach ihrer Tochter. Anna, Anna, wo bist du? Nichts. Stunden über Stunden suchten die Beamten jeden kleinsten Winkel von Lübeck ab, aber vergebens halt. Gegen Abend kam dann die Hoffnung. Ein Anruf geht bei der Polizei ein. Es ist die Lebensgefährtin von Grabowski, die Renate. Sie gibt den entscheidenden Hinweis. Noch in derselben Nacht wird der Lebensgefährte Grabowski in seiner Stammkneipe zum alten Zoll verhaftet. Grabowski wirkt zu dem Zeitpunkt sehr gefasst. Er sagt mit leiser Stimme, dass er Anna getötet hat und führt die Polizei dann zur Leiche dahin. Und zwar hat er Anna in der Nähe eines Kanals am Wasser in dem Karton in die Erde gebuddelt.
Und was war das für ein Tipp? Also wie ist die Lebensgefährtin darauf gekommen?
Er hat ihr das erzählt. Er hat ihr das erzählt. Halt. Er ist ja auch, ich muss da jetzt nochmal zurückgreifen, warum er sie überhaupt getötet, ja, hat. Und zwar war es so, er hat später im Prozess ausgesagt, Anna hat ihn erpresst. Sie wollte 5 Mark haben, sonst würde sie ihrer Mutter erzählen, dass er sie sexuell belästigt hätte. Er sei dann in Panik geraten und habe sie dann erwürgt. Das ist ein bisschen, ich darf jetzt wieder meine Meinung sagen, ja, ein bisschen weit hergeholt, finde, ja, ich. Ein 7-jähriges Mädchen wegen 5 Mark da umzubringen.
Ja, und vor allen Dingen, wo hat sie das denn gemacht? Hat sie ihn auf der Straße erpresst? Oder?
In der Wohnung halt.
Ja, in der Wohnung, genau. Genau. Aber
sie war ja gefesselt, ja, ne?
Genau, aber er behauptet ja, er hätte sie nicht sexuell, ne?
Hat er ja nicht, aber sie wollte das denn ja einfach erzählen. Das, also wenn er sie freilässt.
Ja, aber wofür hat er sie in die Wohnung genommen? Ja, um sie dann sexuell zu missbrauchen. ganz
schwammig. Das weiß man nicht genau, sagt, es ist schwammig, ne? Ja. Aber man weiß es nicht, warum er letztendlich sie da, er wollte sie halt fesseln. Vielleicht hatte er diesen Drang danach, ein kleines Mädchen um sich zu haben, aber zu dem Zeitpunkt halt kein sexuelles Interesse, was er behauptet hat. Dann kommen wir zum Eigentlichen, was diesen Fall eigentlich so bekannt gemacht hat. Und zwar im März 1981 stand Grabowski vor Gericht im Saal 157. Zwei Tage war gegen ihn verhandelt worden. Aufmerksame Zuhörerin Marianne Bachmeier. Am dritten Verhandlungstag, und zwar am 6.3.1981, zog Marianne eine Pistole, eine Beretta, und feuerte mehrere Schüsse auf Grabowski. Es waren insgesamt 6 Schüsse, der ihr den Rücken zuwandte. Er brach tot zusammen. Und weißt du, was sie nach der Tat gesagt hat? Ich wollte ihm ins Gesicht schießen. Leider habe ich ihn in den Rücken getroffen. Hoffentlich ist er tot. Die zum Tatzeitpunkt 31-Jährige lässt sich widerstandlos festnehmen. Was sie eigentlich dazu getrieben hat, waren eigentlich diese Aussagen und Lügengeschichten, die der Grabowski erzählt hat. Mhm. Halt, dass das Kind...
Dass er sie dafür quasi noch so verantwortlich gemacht hat, ne? Die Tochter.
Genau. Und mit der Tat hat sie sich halt Luft gemacht. Und sie stand da mit dieser Pistole. Du hast bei ihr keine Reaktion im Gesicht gesehen, keine Emotionen. Sie hat einfach nur 6 Mal drauf auf ihn geschossen. Mhm. Und jetzt komme ich nochmal dazu. Jetzt teilt sich ja Deutschland in 2 Lager. Die einen feiern sie, die andere verdammen sie. Mit Worten wie, das war Lynchmord. Und andere sagen, das sei höchster Beweis von Mutterliebe. Mhm. Und viele haben sich dann auch so bekannt, die haben dann gesagt, ja, ich hätte den dann auch noch zerstückelt. Mhm. So eine Aussage kam dann auch. Ne? Und in der U-Haft hatte sie haufenweise Zuspruch in Form von Briefen erhalten. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet, um so einen Top-Verteidiger bezahlen zu können für sie. Und dann hat sie auch ihre Geschichte an den Stern verkauft. Da gab es 13 Folgen, da hat sie 250.000 Mark für bekommen. Damit konnte sie dann aber auch ihre Gerichtskosten zahlen. 2 Jahre lang saß sie in Untersuchungshaft, bis der Prozess dann am 2. November 82 startete. Und nun kommt die entscheidende Frage, die sich die Richter nun stellen mussten. War es Racheakt, Mord oder Totschlag? Was meinst du, Tanja?
Also es gibt ja so ein paar feste Regeln dafür, ne? Hm. Und unter anderem, wenn es geplant ist, dann zahlt es ja auch eher auf Mord ein.
Genau. Hm. Du denkst Mord.
Ich würde jetzt denken, dass man das auf jeden Fall so jetzt nicht moralisch, aber rechtlich als Mord betiteln kann.
So, und völlig selbstbewusst nimmt Marianne auf der Anklagebank Platz, begleitet von Blitzlichtgewitter, Kamerateams, pipapo, wie das halt so ist. Und sie weiß ja auch, dass sie viel Sympathie hat. Aber dann beginnt allerdings die Hölle für sie. Die zweite Hölle, muss man jetzt ja sagen, nach dem Verlust des Kindes. Und zwar jetzt geht's ja los mit der Presse. Das kennt man ja bei vielen Sachen. Da fängt die Presse an, richtig in der Wunde rumzustochern, sag ich mal so. Versuchen natürlich, alles rauszubekommen über diese Frau. Dann wird auch sehr reißerisch drüber berichtet. Und zwar, sie hat schon mit 16 und 18 2 Kinder bekommen. Und die hat sie an Pflegefamilien abgegeben. Dann wurde auch bekannt, dass sie sich nicht richtig um Anna gekümmert hat, weil sie ja ihre Kneipe hatte. Sie hat bis spät in der Nacht saß sie in der Kneipe, kam ziemlich betrunken nach Hause, konnte Anna morgens nicht fertig machen für die Schule. So wurde das alles dargestellt. Mhm. Und natürlich, ich sag mal so, das wurde noch etwas aufgepusht. Das ist natürlich ja immer eine Titelseite, sowas Negatives zu machen. Und da, finde ich, kann man auch sehen, wie die Menschen sich so beeinflussen lassen. Ne? Mit ihrem, erstmal haben sie ja gesagt, sie würden den ja sogar noch zerstückeln. Und genau die das gesagt haben, die sagen am Schluss, die Strafe war viel zu mild. Mhm. So hat sich das gedreht. Also ich kann jetzt mal so sagen, sie wurde von einer Rachemutter zu einer Rabenmutter gestellt. Mhm. Im Prozess zeigt sie keine Reue. Die Waffe trug sie nur, weil sie sich damit sicherer fühlte. Sie beteuert, aber im Affekt gehandelt zu haben. Was dann, Tanja, für Totschlag spricht.
Ja, klar.
2.3.83.
Ich frage mich, warum sie überhaupt eine Waffe haben durfte.
Durfte sie das denn?
Naja, wenn sie so argumentiert, ne, dass sie die Waffe... Ja.
Sie hatte sie zum Schutz. Mhm. Wir kommen jetzt mal zum Urteil. Mhm. Und zwar, das war am 2.3.83. Sie bekommt 6 Jahre Haft wegen Totschlag und jetzt kommen wir dazu und unerlaubten Waffenbesitz. Ja. Ne? Später nach dem Urteil hat sie auch ausgesagt in der Talkshow, dass sie den Mörder ihrer Tochter nach reichlicher Überlegung erschießen will. Das heißt, geplant. Darüber hinaus hat noch eine Freundin von Marianne gesagt, dass sie im Keller Schießübungen gemacht hat. Das spricht auch für Mord.
Ja.
Marianne hat das Gefühl, in der Haft zugrunde zu gehen, ohne ihre Tochter nie mehr glücklich zu werden. Aufgrund dessen verbringt sie 1,5 Jahre auch in psychischer Behandlung. Nach 3 Jahren kommt sie bereits frei und versucht ein neues Leben. Und als sie dann entlassen worden ist, hat sie auch nochmal neu geheiratet und zog 1988 mit ihrem Ehemann, das war ein Lehrer, nach Lagos in Nigeria. Dort lebte sie in einem deutschen Camp und ihr Ehemann, der hat da als Lehrer gearbeitet. Mhm. Und 1990 haben die sich dann aber beide scheiden lassen und sie selbst ging dann nach Sizilien. Palermo wird ihr neues Zuhause. Das ist die Hauptstadt von Sizilien. Jetzt komme ich ja wieder mit meinem...
Immer noch mal ein bisschen Geografiewissen mitgeben.
Ja. Aber so das Temperament und die Gelassenheit der Italiener lässt sie wieder neue Lebensmut fassen und sie blüht auch eigentlich wieder so ein bisschen auf. Mhm. Und vor allen Dingen, was für sie da ja natürlich im Vorteil ist, sie ist ja nicht so bekannt.
Ja.
Sie kann einfach ihr Leben leben, wie sie möchte. Und dann fängt sie auch tagsüber in einem Hospiz an zu arbeiten und begleitet Sterbende. Dann kommt der nächste Schicksalsschlag. Das muss ich jetzt auch sagen, das ist ihr letzter Schicksalsschlag. 1996 erkrankt sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs, da ist sie 46. Aufgrund dessen kehrt sie nach Deutschland zurück und lässt sich auch bis zu ihrem Tod von einem Kamerateam begleiten. Das konnte man auch sehen in einer Dokumentation. Und letztendlich ist sie dann am 17. September 1996 gestorben.
Das ist echt ein schicksalhaftes Leben.
Ist wirklich, also ich finde die auch immer noch schlimm, diese Geschichte.
Ja,
und
stimmt.
Da hat man echt einen Kloß im Hals, finde ich. Ne? Also ich finde sie... ja, ich will da auch gar nicht weiter mich zu äußern oder meine Meinung dazu sagen.
Kann ja jeder selber sich seine Meinung zu bilden.
Ja, ob das richtig war, was sie gemacht hat, ob es nicht richtig war. Also man muss es ja immer selber verarbeiten.
Ja. Und
sie hat diesen Weg gewählt. Nach diesen beiden wirklich unterschiedlichen Geschichten, die beide in ihrer eigenen Form schlimm waren, begrüßen wir nächste Woche unsere Hörerinnen und Hörer bei Podimo wieder.